Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 39. Die Worte des Petrus trafen die Zuhörer mitten ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete: Kehrt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und seinen Heiligen Geist schenken. Denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Amen.
Wir haben 7 Wochen lang einen Glaubenskurs gehabt. Das war eine sehr schöne Sache, kann ich euch sagen. Heute ist jetzt Abschluss, großes Finale. Wir lassen noch mal ein bisschen Revue passieren, was wir miteinander erlebt haben, aber nicht nur. Das Thema heißt ja Glauben finden. Finden. Finden heißt, man hat gesucht. Es gibt ein paar Dinge in meinem Alltag, die unerklärlicherweise immer mal wieder verloren gehen, muss ich zugeben, das ist einfach so. Und die ich dann mit Hochdruck suche, je nachdem auch mit einem gewissen Maß an Verzweiflung. Ihr ahnt das schon, was dazugehört: Autoschlüssel, Scheckkarte, Geldbeutel. Wenn ich selber besser organisiert wäre, wäre es wahrscheinlich nicht so ein Problem, aber hey, manchmal suche ich die Dinge einfach. Was habe ich die schon gesucht? Wenn man eine Viertelstunde vom Abmarsch zum Urlaub noch die Scheckkarte suchen muss, ist da schon echt Druck dahinter. Wenn man aber zum Beispiel denkt, ach, wir sollten irgendwann mal ein neues Sofa haben, dann läuft das so nebenher, weil ob ich das heute kaufe oder erst in einem halben Jahr, meine Güte, das hat Zeit. Suchen und finden. Ihr seht, die Suche fällt sehr unterschiedlich aus. Mal mit richtig Hochdruck und mal, naja, schauen wir mal, was wir finden. Oder man findet, obwohl man gar nicht gesucht hat. Man stolpert über so eine Sache, die ja, einen sofort packt. Denkt mal an das Gleichnis von dem Schatz im Acker, wo jemand ganz unverhofft so quasi nebenher einen gigantischen Schatz findet und überglücklich ist, und merkt, jawohl, mir ist was Wunderbares widerfahren. Da kann man sich nur freuen. Wir haben uns in diesem 7-wöchigen Glaubenskurs auf die Reise zum christlichen Glauben gemacht. Glauben finden, Glauben entdecken. Manch einer hat neben den altbekannten Grundlagen des Glaubens an Jesus noch den einen oder anderen Schatz an neuerer geistlicher Erkenntnis für sich gefunden. Oder eine neue Gottesbegegnung erfahren und empfindet das dann wiederum als einen Schatz, den er gefunden hat. Und wie wunderbar ist das? Und wer weiß, dem einen oder anderen sind in diesem Kurs ein paar Erkenntnisse aufgegangen, von denen man nie dachte, hoppla, das ist auch dabei, hätte ich nicht gedacht. Und vielleicht gibt es auch die ganz andere Variante. Wir haben Leute unter uns, die immer noch auf der Suche sind und denken, ja, wenn ich ihn doch nur finden würde. Gerade eben in der Schriftlesung haben wir einen Glaubenskurs im Schnelldurchgang gehört von bewährter Quelle, nämlich vom Apostel Petrus. Gehalten an Pfingsten zum Geburtstag der Gemeinde ganz, ganz am Anfang. Und wenn ihr es recht gehört habt, hat Petrus in diesen paar Versen die komprimierte Essenz des Glaubens dargestellt. Das war also so ein Glaubenskurs im Schnelldurchgang, was wir da gerade gehört haben in Apostelgeschichte 2. Er hat ihn in seiner Ansprache Jesus Christus als den Herrn der Welt, als den Versöhner, als den Retter, als den Heiland gezeigt. Ich lese nochmal diesen Vers 38. Petrus antwortete: Kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Hier sehen wir 4 Schritte. Nummer 1, kehrt um. Kehrt um. Also das ist knapp formuliert, finde ich. Und bei mir geht es dann sofort im Kopf los, Moment mal, umkehren ist ja schön und gut, aber hey, wovon kehre ich denn um und dann noch wohin? Das würde ich gerne wissen. Es ist natürlich eine Umkehr im übertragenen Sinn gemeint. Es geht um den Lebensweg, den man beschreitet. Es geht darum, dass man im Leben eine andere Richtung einschlägt. Und bei dieser Umkehr geht es, ich sag mal, um eine Gesinnungsänderung. Ich denke anders über mich selber. Nämlich, dass ich bisher mein Leben ohne Gott nach eigenen Maßstäben geführt habe. Ich denke auch anders über Gott. Bisher hatte ich nicht wirklich etwas mit Gott zu tun. Nun will ich etwas mit Gott zu tun haben. Und ich habe gemerkt, Gott will auch was mit mir zu tun haben. Bisher war mir Gott eher so etwas wie ein unkonkretes höheres Wesen. Nun merke ich, dass mir Gott in Jesus Christus als ein echtes, personhaftes, persönliches Gegenüber begegnet. Bisher habe ich ein Bild von Gott gehabt, bei dem mir Gott fremd und distanziert war, vielleicht sogar abschreckend und furchteinflößend. Nun merke ich, dass er mir nah ist und vor allem vertrauenswürdig. Oder nochmal ganz anders. Bisher habe ich sowieso schon immer irgendwie an Jesus geglaubt, weil ich in einer christlichen Familie groß geworden bin. Ich kenne das von Kindesbeinen an. Das ist mir immer ganz nah, ganz selbstverständlich, ganz natürlich gewesen. Aber jetzt bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich merke, Moment mal, Jesus meint wirklich mich. Er hat es echt auf mich abgesehen. Die Sache mit der Gnade und der Vergebung gilt wirklich mir. Das ist ja ein Ding. Wenn das so ist, dann will ich das. Kehrt um. Das zweite, lasst euch taufen. Okay, wir sind in der Baptistengemeinde, da spielt Taufe eine gewisse Rolle. Die Taufe ist sozusagen das äußere Zeichen dafür, was im Inneren anders und neu geworden ist durch diese Umkehr. Die Taufe ist das äußere Bekenntnis zu Jesus Christus. Ja, Jesus, du bist für mich eingesprungen. Ja, Jesus, du hast meine Schuld getragen, damals, als du da am Kreuz gestorben bist für mich. Und deshalb ist meine Schuld bezahlt und beglichen und du schenkst mir einen echten Neuanfang. Mit Christus werde ich sozusagen begraben in diesem Wassergrab. Aber der Täufling bleibt da nicht unten drin, sondern der Täufling wird wieder rausgehoben und damit zeigt man die Auferweckung zu einem neuen Leben. Zu einem neuen Leben in der Vergebung, die durch Jesus geschenkt ist, ein neues Leben in der Kraft Gottes, weil nämlich Gott selber durch den Heiligen Geist in das Leben des Täuflings reinkommt, in das Leben eines jeden Christen. Wie war das noch, Matthäus 28, 19? Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Man könnte sagen, dass die christliche Gemeinde von Anfang an sowas ist wie eine Lerngemeinschaft. Da sind die einen, die kennen Jesus schon ein bisschen länger und die anderen, die haben Jesus gerade erst kennengelernt. Und gemeinsam hilft man sich, auf diesem Weg weiterzukommen. Darum geht's. Und gemeinsam folgt man Jesus nach. Das ist tatsächlich so wie bei dem Bild von dem guten Hirten mit seinen Schafen. Ich erkläre das immer wieder gerne neu. Wenn man das einmal gesehen hat, wie so eine Schafherde auf Wanderschaft ist, das ist super beeindruckend, weil das nämlich ganz einfach geht. Der Hirte geht vorne weg, die Schafe sehen, wo der läuft und die folgen dem nach. So einfach ist das. Die gucken immer, wo ist er denn? Und dann laufen die da hinterher. Das machen die einfach. Und damit die Schafe auch immer wissen, wo der Hirte ist, redet der die ganze Zeit so ein bisschen halblaut. Und die hören den und folgen dem und alles ist gut. Da braucht man eigentlich gar keine Hirtenhunde, die irgendwie so wadenbeißermäßig unterwegs sind. In Klammern, vielleicht mal notfalls für die ganz widerborstigen Schäfchen, mag ja sein. Aber hey, eigentlich folgen die dem guten Hirten nach, weil sie wissen, wer das ist. Wunderbares Bild, oder? Der Glaube begann in dem Moment, als du zu Jesus Ja gesagt hast. Vielleicht war das so ein Punkt, wenn du genau weißt, das war damals an dem und dem Tag. Oder aber du bist da wirklich von Kindesbeinen an so reingewachsen und das war für dich immer klar und immer deutlich und natürlich ist Jesus in meinem Leben. Aber irgendwann hast du Ja gesagt zu Jesus. Das war sozusagen so eine Art Handschlagvereinbarung, die du mit Jesus getroffen hast. Ich sage Ja zu dir und ich weiß, Jesus, du hast zu mir Ja gesagt. Und weil man als Gentleman sich als an eine Handschlagvereinbarung hält, hält Jesus sich an diese Vereinbarung, die ihr miteinander getroffen habt. Keine Frage. Und das gilt bis in Ewigkeit. Das äußere Zeichen der Taufe ist dann sozusagen der sichtbare Vertragsabschluss mit Jesus. Mit Brief und Siegel, mit Dokument, mit Unterschrift, mit allem Zipzap. Das, was man zu Hause in die Akte abheften kann. Also die Taufzertifikate meine ich jetzt. Und es ist bei der Taufe auch wie sonst im Leben. Wenn du einen Vertrag geschlossen hast, heftest du den ab und legst es zu den Akten, richtig? Da guckt nie wieder jemand in den Vertrag rein. Wozu auch? Die Sache ist doch klar. Warum? Weil das kleingedruckte Strunz langweilig ist. Habt ihr auch im Internet dauernd, ne? Haben Sie auch die AGB gelesen? Jeder kreuzt Ja und hat kein Mensch gelesen. 50 Seiten kleiner Text, 5-Punkt-Schrift will niemand lesen, oder? Wann wird denn das Kleingedruckte interessant? Wenn es Ärger gibt, oder? Immer dann, wenn es Ärger gibt. Moment mal, was steht im Vertrag? Und dann, was steht da? Von welcher Seite aus könnte es denn Ärger geben in deinem Vertrag mit Jesus? Von Jesu Seite? Glaube ich nicht. Der steht zu seinem Wort, der steht zu dir. Er wird dir treu zu deiner Seite stehen, ja. Der Ärger kommt eher vom Widersacher Gottes, von dem Bösen, von dem Lügner, dem Betrüger von Anfang an. Der kommt womöglich auf die Idee, bei dir in deinem Herzen Zweifel zu säen und dich in die Pfanne zu hauen und zu sagen, hey, du glaubst doch nicht im Ernst, dass du schon zum 27. Mal Vergebung für die gleiche Sache kriegen kannst, das kannst du abschminken. So fängt der Zweifel an, kennt ihr. Oder vielleicht kommst du selber mal für dich ins Schleudern, weil du gerade nicht gut drauf bist, weil du es wirklich versemmelt hast und das schlechte Gewissen dich quält und du denkst, oh, geht gar nicht. Kann ja sein. In dem Fall kannst du dich an den Tag deiner Taufe erinnern. Moment mal, da war was. Damals, ich sag jetzt mal 1. Dezember 2024, weil da haben wir die nächste Taufe, da habe ich mich taufen lassen und das war eine bewusste Entscheidung. Ich möchte mit Jesus leben. Ich vertraue ihm mein Leben an. Diese Entscheidung habe ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte getroffen. Das war echte Absicht. Also bitte, ich stehe auf der Seite von Jesus und Jesus steht auch auf meiner Seite. Also bitte, im Namen Jesu weise ich alle Anfechtungen, Anfeindungen und Zweifel des Bösen zurück und sage, weg mit euch. Ihr habt nichts verloren in meinem Leben, ihr habt doch kein Recht an meinem Leben. Im Namen Jesu bist du berechtigt, das zurückzuweisen. Raus mit dir. Kann ich euch nur empfehlen, wenn der Zweifel mal übermächtig werden möchte bei euch. Deshalb Nummer 3, ich bekenne mich zu Jesus Christus. Ja, zuerst mal ist die Taufe ja auch ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus Christus als meinem Herrn und Erlöser und Retter. Da wird äußerlich sichtbar, was unsichtbar im Inneren geistlich geschehen ist. Aber damit hört es ja nicht auf. Ich werde mich auch weiterhin zu Jesus bekennen. denn er ist der Anfänger und der Vollender meines Glaubens, so wie das in Hebräer 12, Vers 2 steht. Und weil Jesus mein Leben sehr segensreich umkrempelt und neu macht, bekenne ich mich auch gerne zu Jesus. Denn er ist ja der Geber aller dieser guten Gaben in meinem Leben. Nur zu. Nummer 4 zum Schluss. Gott schenkt seinen Heiligen Geist. Ganz wichtig. Wenn Gott seinen Heiligen Geist schenkt, so bedeutet das, dass Gott selber höchstpersönlich in mein Leben hineinkommt. Denn der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes. Weil Gott in sich selber in Gemeinschaft lebt mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist und weil Gott mit sich selber in völliger Einheit ist. Alles, was der Geist Gottes mir sagt, sagt Gott. Alles, was der Geist Gottes mir sagt, sagt Jesus. Denn Jesus kann nur das tun und sagen, was er zuvor den Vater tun sieht. Die sind sich da völlig eins. Da passt kein Blatt Papier dazwischen, natürlich nicht. Wenn also der Heilige Geist Gottes in dein Leben kommt und er sich in deinem Leben häuslich niederlässt, dann kommt Gott selbst höchstpersönlich in dein Leben. Nochmal Johannes 14, da sagt Jesus, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Und weiter Johannes 14, 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es ist die Stimme des Heiligen Geistes Gottes in dir, der dich immer wieder an die grundlegenden Wahrheiten über Gott, seine Gnade, seine Vergebung erinnert. Johannes 16. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen, denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Ich komme zum Schluss. Das ist das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann. Wenn der Geist Gottes mit dem Frieden Gottes sich in deinem Leben niederlässt, darauf will man nie wieder verzichten. Und dieser Frieden Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, trägt uns durch mancherlei Krisen hindurch. Und dann denke ich an das Gebetsanliegen, das Cordula gerade genannt hat. Wenn da so viel Unfrieden, Hass und Gewaltbereitschaft in der Schule ist, ja, wo soll denn dann der Frieden herkommen? Da fällt mir ein, dieses Gebet, Herr, erbarme dich. Ja, wir stehen da manchmal fassungslos und hilflos daneben und deswegen haben wir allen Grund zu beten, Herr, erbarme dich und schenk uns deinen Frieden. Amen. Für diesen Gottesdienst habe ich noch was anderes vorbereitet, nämlich 7 Wochen Glaubenskurs haben wir gehabt. Ich habe hier im Saal 7 Stationen aufgebaut an den 6 Säulen und an der Flipchart. Wo steht sie denn? Da. Und das geht einmal im Kreis rum. Hier geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Alle 7 Lektionen sind dann nochmal ganz knapp zusammengefasst. Ich habe zu jeder Station auch ein Bild dazu gemacht, ein Foto, das uns zum Nachdenken anregen soll. Hier vorne, ganz am Anfang, Station über Gott, da ist dieses Bild von Rembrandt drauf, von der Heimkehr des verlorenen Sohns, was mich an mein Gottesbild erinnern soll und hinterfragen soll. Dann geht es weiter mit der Frage nach dem Sinn. Das eine Foto hat die Aufschrift, ich bin die Frage, die du meidest. Ich finde, das ist eine Frage, der man sich mal stellen sollte. Ich bin die Frage, die du meinst. Und eure Aufgabe ist es jetzt, euch von den Plätzen zu erheben, das ist ernst gemeint, und dass ihr auf so eine kleine Wanderschaft geht. Und ihr dürft gerne vor den Säulen euch hinstellen, das ist groß gedruckt, es können auch 10 Leute gleichzeitig den Text lesen. Ihr könnt in der Mitte anfangen, hier vorne anfangen, wie ihr mögt. Ihr könnt auch nur zu 1 oder 2 Säulen hingehen, ihr könnt alle 7 abklappern, ganz wie ihr möchtet. Jetzt geht's los. Ja, ist mal ein bisschen was anderes, ich weiß. Erhebt euch, geht ein bisschen auf die Wanderschaft, bleibt da stehen, wo ihr angesprochen seid. Die letzte Säule hat was zu tun mit dem Fruchtbringen, Aussaat, Wachstum und Ernte. Ihr werdet das sehen. Wir nehmen uns genügend Zeit und diese Zeit des Gebetsspaziergangs werde ich dann irgendwann, wenn wir merken, dass wir genug haben, auch wieder beenden. Gottes Segen für euch.